Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger.
Guten Abend, mein Name ist Katrin Karnet.
Wir begrüßen Sie zu Radio Enlighten Next, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute zum Thema evolutionärer Dialog. Und evolutionärer Dialog ist eigentlich ein Thema, das uns andauernd hier bei Enlighten Next beschäftigt. Es ist eigentlich ein Thema, das auch jede unserer Radiosendungen im Hintergrund begleitet und viele unserer Seminare und unserer wöchentlichen Aktivitäten. Evolutionärer Dialog ist aus unserem Verständnis eine Bewusstseinspraxis. Genauso wie Mediation eine Bewusstseinspraxis ist, eine spirituelle Praxis, kann auch das Miteinander reden eine Bewusstseinspraxis sein. Und das scheint auf den ersten Blick nicht so offensichtlich. Reden scheint etwas, das wir einfach miteinander tun und das nicht unbedingt eine spezielle Praxisform ist. Nur kommt es darauf an, mit welchem Bewusstsein kommen wir miteinander ins Gespräch. Weil wenn wir genau hinsehen, oder besser gesagt genau hinhören, wenn zwei oder mehr Menschen miteinander ins Gespräch kommen, in Dialog kommen, es trifft sich Bewusstsein. Und es trifft sich das Bewusstsein, das wir halten. Und es ist immer spannend zu sehen, wenn sich zwei Menschen in ein Gespräch treffen oder mehrere in ein Gespräch treffen, es entsteht ein gemeinsamer Schwerpunkt des Gesprächs, der mit den einzelnen Schwerpunkten des Bewusstseins, der Gesprächsteilnehmer zu tun hat. Und es entsteht noch etwas. Es entsteht aus einem Gespräch eine Dynamik, die entweder über diesen gemeinsamen Schwerpunkt hinausgeht, die eine Dynamik nach oben ist, oder es entsteht sowas wie eine Statik, oder es entsteht sogar so etwas wie ein Nachlassen, wo man in unbewusstere Schichten gemeinsam abtaucht durch das Gespräch. Das heißt, die Art und Weise, wie wir miteinander sprechen, hängt sehr davon ab, wie wir miteinander sprechen wollen und wie bewusst wir uns des Miteinandersprechens sind. Und insofern denken wir, dass der Dialog, der evolutionäre Dialog, wenn man genau darauf acht gibt, eine Bewusstseinspraxis sein kann, die eigentlich genauso wichtig, genauso wesentlich ist wie Mediation.
Ja, ich finde, das hast du schon sehr schön dargestellt. Denn genau wie du es gesagt hast, wir glauben, reden tun wir einfach. Und wir sind uns so unbewusst, was wir eigentlich miteinander teilen oder nicht teilen und wie wir uns begegnen. Und ich glaube, erst wenn man sich interessiert dafür, sich zu entwickeln, kann man auch Aufmerksamkeit dem gegenüber geben, was hier passieren kann, was hier möglich werden kann, in Beziehung, im Gespräch, im Dialog. Und achtet auch darauf, wie du es beschrieben hast, ist hier Entwicklung. Denn Dialog wird dann auch etwas nicht nur zur Entwicklung von dem, was in dem Gespräch passiert, sondern auch zu meiner eigenen Entwicklung und Bewusstwerdung.
Und Dialog oder jede Form von Sprechen fängt eigentlich damit an, dass ich irgendwo mein Bewusstsein hingerichtet habe. Wenn wir miteinander ins Gespräch kommen, ist das Bewusstsein auf etwas gerichtet, das wir zur Sprache bringen. Und schon da macht es einen wesentlichen, sogar einen sehr radikalen Unterschied, ob wir uns dessen bewusst sind, wessen wir uns bewusst sind. Wenn ich das kurz wiederholen darf, ob wir uns bewusst sind dessen, was wir uns bewusst sind. Weil es ist ein Ding, ein bestimmtes Bewusstsein zu halten. Das heißt dann noch lange nicht, dass ich mir gewahr bin, welches Bewusstsein ich hier in einem Augenblick pflege. Ich kann einen Fokus sehr auf mein Gegenüber gerichtet haben, mit einer Absicht, dem Gegenüber zu gefallen, Eindruck zu machen oder etwas Bestimmtes zu erreichen oder nicht aufzufallen. Oder ich kann sehr darauf bedacht sein, dass ein Gespräch auf einer gewissen Sachlichkeit, auf einer gewissen rationalen Sachlichkeit ist. Ich kann aber auch sehr darauf bedacht sein, dass wir uns verstehen, dass hier Harmonie herrscht. Ich kann das Gespräch aus einer Perspektive führen, wo außer den zwei Gesprächsteilnehmern oder den drei, vier Gesprächsteilnehmern die ganze Welt verschwindet. Und wo im Prinzip nur die drei, vier, wie auch immer, Anwesenden die Welt sind, die wir ausmachen. Oder ich kann ein Gespräch führen, wo wir ganz dicht miteinander sind, aber ich nie vergesse, dass das Gespräch, das wir gerade führen, ein Augenblick in einem, lass es uns wegen dem heutigen Zusammenhang so formulieren, in einem viel größeren Gespräch ist. Weil das, was wir normalerweise Kultur nennen, besteht in der verschiedensten Art und Weise ja eigentlich nur aus einer Vielzahl von Gesprächen. Gespräche kann auch sein, dass jemand im Fernsehen monologisiert, können auch sein, dass Menschen Bücher schreiben und Bücher lesen, dass wir alte Dinge nachlesen, die Menschen vor 500 Jahren geschrieben haben, kann das sein, was am Internet passiert. Es ist dieser zwischenmenschliche Austausch, den wir hier als Gespräch meinen, der unsere menschliche, den Weg unseres Menschseins begleitet und beschreibt. Und inwiefern bin ich be mir bewusst, zumindest irgendwo im Hinterkopf, dass wenn wir miteinander in Kontakt gehen, wenn wir miteinander reden, dass wir Teil dieses großen Stroms sind.
Ja, das ist spannend, weil das, was du beschreibst, kann man ja auch dann so sagen, dass Dialoge immer mit Begegnung zu tun haben. Und ich kann, wenn ich mit dir spreche, jemand anderem spreche, eine Begegnung zu dieser einzelnen Person haben. Und die kann, wie du auch beschreibst, auf verschiedenen Bewusstheitsebenen passieren, je nachdem, wie bewusst ich mir bin, so tief kann die Begegnung sein. Was du beschreibst ist und was ich auch so spannend an dieser Dialogpraxis finde, ist, dass hier eine Begegnung von etwas möglich ist, während sich zwei Menschen begegnen, gleichzeitig sich einem viel, viel größeren Kontext zu begegnen.
Ich glaube, da sprichst du bereits eine der wesentlichen Qualitäten einer evolutionären Dialogspraxis an, weil viele Kommunikationspraktiken fokussieren sich auch berechtigterweise einfach auf das, was in mir abgeht, was im Gegenüber abgeht, wie sehr wir uns treffen, wie sehr wir gemeinsam wohin gehen wollen, vielleicht noch wie das mit gemeinsamen Absichten verbunden ist. Aber wahrzunehmen, dass ein Gespräch zwischen zwei Menschen nicht nur eine Begegnung zwischen zwei Individuen ist, sondern auch eine Begegnung eines sich in Bewegung findenden Bewusstseinsfeldes. Und auch dieses Bewusstseinsfeld, das wir zum Beispiel in einem Zweiergespräch aufspannen, hat viele Dimensionen. Das hat die Dimension der gerade Beteiligten. Und wenn man genau achtet, ist dieses Feld etwas anderes als die Individuen. Da ist etwas in dem Augenblick, in dem Begegnung stattfindet, ist da ein Zwischenbereich, ein Miteinander, dieses Zwischenmenschliche, das man auch als Feld beschreiben kann, wo etwas ist, das entsteht aus dem, was Menschen miteinander halten, ist gehalten durch das, was wir je einzeln und persönlich sind, aber es ist mehr als die Summe der Individuen. Und dann ist dieses Feld noch ein Feld unter Feldern und ist letztendlich Teil menschlicher Kommunikation in ihren größten Ausmaßen. Wie sehr sind wir uns bewusst, dass wenn wir sprechen, wir uns miteinander verständigen und unsere persönlichen Agenda, aber dass wir hier auch gemeinsam etwas entwickeln, nämlich Bewusstsein, und dass das etwas ist, das mehr ist als eine persönliche Begegnung.
Wir entwickeln hier etwas, wir entwickeln hier Bewusstsein, sagst du gerade. Und das ist in dem Moment, und dieses Feld uns, wo wir uns diesem Feld gewahr werden, passiert etwas ganz Spannendes. Und zwar mein Fokus geht mehr zu diesem Feld oder kann mehr zu diesem Feld gehen als zu meiner eigenen Innerlichkeit, zu meiner eigenen Meinung, Vorstellung von dem, was du bist, was du sagst, was ich glaube, in Begegnung mit dir sein zu müssen, sein zu wollen, darstellen zu wollen, sondern unser Fokus kann auf dieses Feld gehen. Und in dem Moment wird auch das Gegenüber, der Gegenüber, die Gegenüber anders gesehen. Und es ist eine spannende Sache, weil es gibt in diesem Feld zwar die Individuen und gleichzeitig ist wie ein Verschmelzen dessen, dass wir vielmehr dieses Größere sind, als dass wir glaubten zu sein, bevor wir in diese Art von Dialog getreten sind.
Lass uns dem Ganzen vielleicht auch dadurch begegnen, indem wir einfach als Kontrast eine Kommunikationssituation schildern, die eher dem Herkömmlichen entspricht. Und ich glaube, jeder von uns kennt Situationen, sei das mit engen Freunden, sei das mit Partnern, sei das mit Bekannten, sei es mit Arbeitskollegen. Man tritt in ein Gespräch und man hat ein bestimmtes Grund für ein Gespräch, wenn man sich über ein gemeinsames Interesse austauscht oder eine gemeinsame Notwendigkeit austauscht. Aber wenn ich genau achte, und selbst das tun wir selten, wo ich in diesem Gespräch bin, bin ich eigentlich oft ganz in meiner Welt. Das heißt, in meiner Welt ist meine Ansichten, meine Wichtigkeiten, meine Perspektiven, das heißt meine Art und Weise, die Welt, mein Gegenüber und was auch immer zu sehen. Ich bin eigentlich ganz eingebettet in meinen eigenen Gewohnheiten, ich zu sein. Und wir sind so gewohnt, in unseren Gewohnheiten zu leben, ich zu sein, dass wir oft meinen, das wäre die Welt. Diese speziellen Perspektiven, die meine Perspektive sind, meine üblichen Weise, jemanden zu sehen, etwas zu sehen, bestimmte Dinge zu sehen, bestimmte Urteile zu fällen, all das, was sich aus meiner Geschichte, aus meinen Lernprozessen, aus meiner Ich-Entwicklung entwickelt hat, ist so sehr das, was ich in das Gespräch reinbringe, dass es, und das kommt öfters vor, als es uns wahrscheinlich bewusst ist, ich in der Gesprächssituation den anderen eigentlich gar nicht wirklich wahrnehme. Ich nehme ihn eigentlich nur als etwas wahr in dieser meinen Welt. Entweder etwas, das hineinpasst in diese Welt, das vielleicht ganz toll hineinpasst und deswegen mag ich ihn, sie total, weil da irgendwas total zu mir passt, oder es passt mir gar nicht. Und all die Wahrnehmung des Miteinandersprechens bezieht sich auf diese Selbstwahrnehmung. All das, was ich glaube, was hier ein Dialog ist, ist zum guten Teil eigentlich ein Monolog zwischen mir und den Spiegelungen, die mir jemand von mir selber gibt, indem er oder sie in meiner Welt erscheint. Das Gleiche passiert in der Regel auf der anderen Seite auch. Und wenn aus dieser Sicht eine Kommunikation gelingt, dann heißt das meistens, dass wir diese zwei Welten irgendwie miteinander abgleichen können. Ich möchte uns gern einladen, einfach eine ganz andere Möglichkeit einer Begegnung anzusehen, nämlich wir begegnen uns in einer Gesprächssituation, zwei oder mehr Menschen, wir sehen uns, Wir sehen uns, wer wir sind, in das, was wir wissen, wer ich bin, wer die anderen sind, in unsere Eigenheiten, unsere Individualität. Und wir nehmen auch wahr, neben diesem Wahrnehmen all dessen, was hier einfach persönliche Realität ist, dass allein, dass wir zusammenkommen, allein, dass wir gemeinsam in einem Raum sind, dieser Raum eine Möglichkeit, ein Potenzial besitzt, das er nur durch unser Zusammensein bekommt. Niemand einzelner von uns wäre in der Lage, diese Möglichkeit in diesen Raum zu bringen. Allein weil wir, genauso wie wir sind, mit unserer jeweiligen Eigenheit, mit unseren Hintergründen, unseren Besonderheiten, gemeinsam diesen Raum tragen, in diesem Raum sind, verändert sich dieser Raum. Dieser Bewusstseinsraum hat bestimmte Möglichkeiten, die dadurch geprägt sind, was wir als Einzelne reinbringen und wie diese Dinge, die wir als Einzelne reinbringen, ein Ganzes ergeben. Dieses Ganze, das zwischen uns ist, ausgesprochen oder unausgesprochen, ist etwas, auf das wir reagieren können. Wenn wir dessen gewahr werden, dass zwischen uns hier ein Möglichkeitsraum aufbricht, einfach weil wir uns als bewusste Menschen in diesem Raum treffen, habe ich die Möglichkeit, meine Aufmerksamkeit auf etwas zu richten, das bin nicht ich. Das ist etwas zwischen uns. Und wenn ich meine Aufmerksamkeit darauf richte und du deine Aufmerksamkeit darauf richtest und alle Anwesenden ihre Aufmerksamkeit darauf richten, dann wird das, was zwischen uns ist, in eine besondere Sichtbarkeit kommen. Das heißt, die Sichtbarkeit nimmt drastisch zu, wenn wir ihm Wichtigkeit geben. Und in dieser drastischen Zunahme der Wichtigkeit entsteht eine drastische Zunahme der Wahrnehmung dessen, was zwischen möglich ist. Und es entsteht eine Dynamik, die genau diese Möglichkeit in Schwung bringt. Die genau diese Möglichkeit in ihre Entfaltung bringt. Und wenn das gelingt, entsteht eine evolutionäre Situation, die einen evolutionären Dialog ausmacht.
Ja, und man könnte fragen, aber was ist denn dann da in diesem Raum? Und wenn ich genau hinhöre und wenn ich dem oder der anderen, die sich auch auf diesen Raum beziehen kann, genau zuhöre, dann ist es erlebbar, dass sich in mir mein Bezug verändert. Mein Bezug kann sich, auch wenn ich das vielleicht nicht geübt bin, sofort verändern, dass ich merke, da ist ein Zug. Dieser Raum zieht. Dieser Raum will mehr. Und in diesem Raum entsteht Kreativität möglich. Dieser Raum facht Intelligenz an. Dieser Raum ist immer in Bewegung, solange wir in Bewegung und in Beziehung dazu sind.
Dieser Zug, den du ansprichst, das ist auch wirklich wichtig zu sehen, glaube ich. Der kommt von niemandem von uns Einzelnen. Der Zug kommt aus dieser gemeinsamen Qualität, die aus unserem Zusammensein entsteht. Dieser Zug ist sichtbar, weil uns aus unserem Zusammensein eine Möglichkeit sichtbar wird und diese Möglichkeit attraktiv ist. Da ist etwas im Bewusstsein, das eine Anziehungskraft hat, wirklich durch uns realisiert zu werden, von einer Möglichkeit zu einer Wirklichkeit zu werden. Und allein, dass es in unserem Miteinander wahrnehmbar ist und dass das Wahrgenommene etwas Attraktives ist, weil es vielleicht eine Erkenntnis ist, eine tiefere Einsicht ist, eine größere Wahrheit ist, wie auch immer, weil es etwas ist, das wertvoll ist, entsteht ein Zug. Der Zug entsteht aber nur dadurch, indem ich die Aufmerksamkeit überhaupt einmal von mir selber auf diese gemeinsame Realität zwischen uns aufmache. Und in der Art und Weise, in der wir uns von diesem Zug ziehen lassen, das heißt all das, was diesem Zug entgegensteht, zum Beispiel meine Wichtigkeit oder mein dozieren wollen oder was es auch immer sei, all das, was dem im Weg steht, ich, soweit mir möglich ist, aus dem Weg räume, um dieser Möglichkeit Raum zu geben. Das erlaubt, diesen Zug zu einer Dynamik zu machen.
Ja, und in diesem, wenn ich meine Welt so verlasse, meine innere Welt so nicht mehr in den Vordergrund stelle, dann entsteht gleichzeitig durch diesen Zug auch etwas, wo ich merke, dass die Beziehung zu der anderen Person, die sich in diesem Raum befindet und ebenso in diese Dimension kommuniziert, plötzlich eine ganz tiefe Beziehung zu dieser Person entstehen kann, weil ich nicht mehr durch meine Filter in Beziehung gehe. Also dieser Raum öffnet diese Möglichkeit für das, was kommen möchte, was niemand von uns weiß. Und gleichzeitig öffnet dieser Raum eine Möglichkeit von tiefster Beziehung, weil wir wirklich mit uns kommunizieren.
Tiefste Beziehung, und es ist eine Beziehung, die anders ist als eine übliche Beziehung. Weil was wir in der Regel als Beziehung wahrnehmen, ist etwas, wo, das trifft mich gut, das ist etwas, was wirklich, wo ich mich wahrgenommen fühle, wo meine Persönlichkeit und deine Persönlichkeit, das kann durchaus auch etwas ganz Tolles und Wichtiges sein. Aber es hat etwas, das einen ganz kleinen Horizont hat. Während dieser Bezug, den du gerade schilderst, der sieht dem anderen oder die andere in dem Möglichkeitspotenzial, dass er sie in diese Beziehung hier mit einbringt. Auf einmal, weil er sie mit mir hier zusammen ist, entsteht etwas zwischen uns, das ich ohne ihr sie nicht so wahrnehmen könnte. Und wir beide, und das ist das Dritte, was du vorher angesprochen hast, nehmen uns wahr in Beziehung zu diesem Möglichkeitsraum. Und diese Intimität entsteht, weil wir gemeinsam diesen Möglichkeitsraum entfalten, ihm gemeinsam nachgehen und auch gemeinsam wahrnehmen, wie wir radikal voneinander abhängig sind. Wir sind hier auf einer Reise, die keiner von uns alleine machen kann. Wir können nur, wenn der die andere mitmacht, hier wirklich das Potenzial einer Situation, das Potenzial eines Gesprächs entfalten. Die Intimität entsteht auch aus der Wahrnehmung dieser radikalen Abhängigkeit, weil in dem Augenblick, wo jemand sagt, interessiert mich nicht, ist das, was möglich ist, verloren. Zumindest für den Augenblick verloren. Und das ist, diese Fragilität ist teilweise auch diese wertvolle Qualität dessen, was zwischen uns entsteht, weil wenn Fragilität gehalten wird, entsteht auch eine Wertschätzung des anderen, weil er sie dafür da ist. Er sie ist dafür verfügbar, gemeinsam dem, was sich in diesem evolutionären Raum darstellt, nachzugehen. Und wenn das gemeinsam, ohne perfekt sein zu müssen, einfach gemeinsam gelingt, entsteht auch Respekt und Dankbarkeit füreinander, dass man gemeinsam auf diesem Weg ist.
Du hast es eben evolutionären Raum genannt. Und dieser Gedanke kam ja auch in Bezug auf Möglichkeit. Es öffnet sich die Möglichkeit für Entwicklung, für etwas, was wir beide vorher noch nicht sehen konnten und was etwas in uns entwickelt an Bewusstheit, für diesen Raum von Möglichkeit selbst und gleichzeitig aber können darin alle Inhalte, die wir im Leben anpacken müssen, sich auf eine neue Art und Weise gestalten. Und es braucht als allererstes, ich glaube, es ist auch deine Erfahrung, aber auf jeden Fall in meiner Erfahrung, dieses Training, überhaupt sich diesem Raum bewusst zu werden, diesem Raum vom Bewusstsein selbst, der nicht getrennt von mir und nicht getrennt von dir ist.
Gut, dass du das reinbringst, weil ich wollte auch gerade in diese Richtung gehen, weil ich überzeugt bin, dass das, was wir gerade als evolutionärer Dialog beschreiben, zutiefst verbunden ist mit Meditation als Bewusstseinspraxis. Weil Meditation als Bewusstseinspraxis, so wie ich sie zumindest verstehe oder so wie wir sie verstehen, ist eine Praxis der inneren Freiheit, die die innere Wahrnehmung frei macht, Bewusstsein selbst jenseits der Inhalte in die Wahrnehmung zu bringen. Bewusstsein so frei zu halten von allen Inhalten, dass es sich selbst sichtbar wird. Das ist leicht gesagt, ist aber eine unheimliche Anstrengung letztendlich. Weil, wie jeder Meditierende weiß, sobald man sich einfach diese Freiheit, diesen Freiraum im Bewusstsein halten will, alles in unserem Bewusstsein auf uns einströmt, uns in unserer Welt zu halten. Wenn man sitzt, das, was wir aus unserer Gewohnheit wollen, ist fast in einer zwanghaften oder in einer wirklich zwanghaften Art und Weise in unserer Welt bleiben zu wollen. Meditation ist, exakt das loszulassen. Und was dann sichtbar wird, ist, dass man noch immer bewusst ist, auch wenn die Welt losgelassen ist. Und wenn das Teil unserer inneren Freiheit ist, dann komme ich in eine Gesprächssituation, in eine Dialogsituation mit einem anderen Hintergrund, mit einer anderen Grundfähigkeit. Ich sehe nicht nur zwangweise mich und meine Welt, sondern ich habe die Freiheit, Bewusstsein in einer viel größeren Dimension wahrzunehmen. Und kann dann, und das ist der Unterschied zur Meditation, zwei Dinge wahrnehmen. Das eine ist, dass diese Kommunikation immer von Individuen getragen ist, die Entscheidungen fällen, die sich entscheiden, ihr Bewusstsein auf dieses oder jenes zu richten. Und das vor allem, wenn ich das auf mich anwende, ich immer diese individuelle persönliche Freiheit der Wahl wahrnehme, mein Bewusstsein einzuschränken, zu weiten, auf mich persönlich zu nehmen oder wirklich in einer ganz großen Dimension zu halten. Natürlich, das ist etwas, was auch Übung braucht, aber es ist eine Entscheidung, sich dieser Übung zu stellen. Das ist das eine. Und das andere ist, das Bewusstsein, anders als in der Meditation, hier etwas ist, das in Bewegung ist. Etwas, das sich entfaltet, das sich durch Einsichten, durch Öffnungen, durch Weitungen, durch Klarheiten, durch größere Perspektiven, durch eine Zunahme an Perspektiven entfaltet. Und dass dieser Entfaltungsprozess zwar von Individuen gehalten wird, aber ein Prozess für sich ist. Und wenn ich einfach diese Hintergrundfähigkeiten habe, loslassen zu können, aber auch die Hintergrundfähigkeit habe, meinen freien Willen auf etwas zu richten, dessen Wert ich erkenne und nicht einfach alten Gewohnheiten nur blind nachzulaufen, dann habe ich Voraussetzungen, diesen Bewusstseinsraum gemeinsam mit anderen in seine Entfaltung zu bringen. Wenn das gelingt, gelingt evolutionärer Dialog.
Das ist so wichtig, dass die Meditation noch reingebracht hast, denn es ist wirklich dieser Ausgangspunkt des Loslassens, der diese Kommunikation, diese Dialoge ermöglicht. Und man könnte sagen, man kann einige Hilfsmittel an die Hand geben, wie zum Beispiel etwas, was wir zwei hier auch praktizieren, ist, dass wir wirklich genau zuhören, was in diesem Raum passiert. Und gleichzeitig allein diese Hilfsmittel sind nicht ausreichend. Mhm. Denn es ist immer noch die Frage, von welchem Platz aus höre ich zu? Wie sehr bin ich mir bewusst, was da in mir zuhört? Ist es meine Getrenntheit, die wiederum alles durch meine eigene Brille reflektiert? Oder ist es dieser freie Raum, den ich in mir durch Meditation geschaffen habe, dem ich erlaube, hier zu sein, mit dem ich mich hierher setze und sage, ich muss nichts darstellen, ich muss nichts wissen, Ich muss einfach zur Verfügung stehen.
Ich glaube, zwei Dinge, wo man Meditation und evolutionären Dialog als Bewusstseinspraxis gleichsetzen kann, ist, dass beides eine befreite Aufmerksamkeit schafft. Auf eine andere Art und Weise, aber beides, sowohl dieses Hinsetzen und einfach alles loslassen, ist eine befreite Aufmerksamkeit, hier einfach befreit von allem, die nichts außer der Aufmerksamkeit selber in dieser Freiheit hält, weil es einfach eine Praxis ist, die Aufmerksamkeit von allen Speziellen zu befreien. Im Dialog ist die befreite Aufmerksamkeit eine befreite Aufmerksamkeit als auf das, was in einer bestimmten Situation als Möglichkeit erscheint, als Ganzes. Das heißt, die Qualität, das Potenzial einer Situation, und das kann eine Situation zwischen zwei Menschen sein, das kann eine Situation zwischen 100 Menschen sein, das kann aber auch eine Situation in einer Zeit sein, in einer Kultur sein. Es gibt so etwas, dass, wenn genügend Einsicht da ist, und es braucht auch eine Schulung der Wahrnehmung, auch eine Wahrnehmung des Umfeldes, eine Wahrnehmung und Kenntnis des Kontexts, dass die Aufmerksamkeit frei wird zur Wahrnehmung der Möglichkeit. Und umso freier diese Wahrnehmung wird, umso mehr besteht die Möglichkeit, diesen Impuls nachzugehen, sich diesem Impuls gemeinsam hinzugeben. Und dann entsteht eine kreative Dynamik, weil im idealtypischen Fall, nicht, dass es immer idealtypisch passiert, wahrscheinlich nie idealtypisch, aber im idealtypischen Fall ist nichts mehr da als die Kreativität eines sich entfalteten Potenzials. Und unsere Aufmerksamkeit und unsere Gerichtigkeit und unser Willen ist auf nichts anderes gerichtet als auf die Entfaltung dieses kreativen Potenzials. Das ist natürlich die Beschreibung des Idealtypischen, aber trotzdem beschreibt es das, was real mit allen Einschränkungen in einer evolutionären Gesprächssituation möglich ist, wenn wir es miteinander pflegen.
Ja, dieses Potenzial ist das, was ja das Resultat des gesamten evolutionären Impulses ist, dieses gesamten sich entfaltenden Bewusstseins, das hier ist, wo wir ein Teil davon sind und uns eben in den meisten Fällen überhaupt nicht bewusst sind. Und wir versuchen durch alle möglichen Techniken, Potenzialentfaltung in uns zu kreieren und lassen diese Möglichkeit meist nicht zu, dass Potenzial sich befreien kann, wenn ich erstmal alles loslasse.
Genau. So eine evolutionäre Dialogpraxis hat meiner Ansicht nach auch verschiedene Dimensionen. Da ist einerseits eine sehr tiefe, radikale Dimension, die Andrew Cohen einfach auch als Erleuchtungssituation beschreibt, dass hier wirklich sich entfaltendes Bewusstsein seiner selbst bewusst wird, genauso wie in einer Meditationssituation. Im idealen Fall das Bewusstsein in der Ruhe sich einfach seiner selbst bewusst wird. Das ist wirklich ein Aufwachen zu Bewusstsein selbst in seiner Entfaltung und hat auch die Tiefe und die Heftigkeit einer tiefen spirituellen Erfahrung. Und gleichzeitig hat so eine Praxis auch einfach ganz handfeste Potenziale für unsere alltägliche Form des Miteinanderseins. In allen Bereichen, seien es unsere Partnerschaftsbeziehungen, unsere Freundschaftsbeziehungen, unsere Arbeitsverhältnisse, Kommunikation wird davon gehemmt, dass wir nicht wirklich gemeinsam das wertschätzen, was zwischen uns als Potenzial wirklich da ist. dass persönliche Eitelkeiten, persönliche Vorurteile, persönliche, wie auch immer, einen größeren Wert für uns haben, als das, was zwischen uns eigentlich in einer Situation am Potenzial da ist. Und interessanterweise ist es ganz egal, wo wir anfangen. Das Potenzial kann auch ein ganz kleines, handfestes, sachliches Potenzial sein. In einer ganz normalen Arbeitssituation sind wir dafür da. Wenn wir als Arbeitsteam zu etwas zusammenkommen, eine Arbeitsaufgabe gemeinsam zu lösen soll, sind wir dafür da. Haben wir die Bewusstseinskraft und die Bewusstseinsweite und auch die Wahrnehmung, uns ganz diesem Potenzial, und sei es hier ein ganz konkretes Arbeitspotenzial, zur Verfügung zu stellen. Wenn das gelingt, entstehen zwischen uns andere Arbeitsverhältnisse, einfach weil wir die menschliche Reife und die seelische Tiefe haben, hier den richtigen Fokus zu setzen.
Du hast einen wichtigen Unterschied gesetzt, und zwar, du hast gesagt, zwischen uns als Potenzial, was ich zwischen uns als Potenzial zeigen kann. Das ist so anders als ein Schauen darauf, was ist dein Potenzial, was ist ihr Potenzial, was ist mein Potenzial. Und lass uns mal unsere Potenziale zusammenbringen und wir schöpfen daraus etwas Neues. Das ist automatisch auch Teil davon, weil wir sind ja, was wir mitbringen als Persönlichkeit auch. Das geht nicht verloren, aber es wird in einem ganz anderen Maße freigesetzt, und das, was zwischen uns als Potenzial entstehen kann, ist ein Potenzial, was mehr ist als die Summe der Einzelpotenziale. Und da verstehe ich auch, was Evolution bedeutet.
Exakt. Und wie du auch richtig sagst, das ist überhaupt keine Verneinung der Einzelpotenziale. Im Gegenteil, erst aus der Wahrnehmung der Einzelpotenziale nehme ich auch wirklich das Miteinander und das Potenzial des Miteinander wahr. Das heißt, wir brauchen uns in unserer Individualität, um überhaupt gemeinsam was halten zu können. Nur wenn wir wirklich, ich sage es mal handfest, unser Mann, unsere Frau stehen in der Herausforderung des Lebens, entwickeln wir gemeinsam Potenziale. Aber was wirklich interessant ist, ist ja nicht das, was jeder Einzelne von uns hier als Potenzial hat, sondern das Potenzial, das wir miteinander entfalten können. Weil, wenn man genauer hinschaut, zumindest aus einer evolutionären Perspektive, das Leben, unser Leben miteinander, ein ungeteiltes ist. Es ist nicht dein Leben, mein Leben, sein Leben, ihr Leben. Es ist ein ungeteiltes, das von unseren Vielfältigkeiten getragen wird. Sind wir willens, diese Ungeteiltheit des Lebens der wirklich Vorrang zu geben und das als Bewusstseinspraxis zu pflegen? Das ist das, was meines Erachtens das Potenzial von so etwas wie einen evolutionären Dialog ausmacht.
Ja, hier ist wirklich die Entscheidung gefragt. Wem gebe ich Vorrang? Welcher Dimension? Der Dimension dessen, was ich als Einzelindividuum einbringen kann, oder dem Potenzial, was ich zeigen will? Und es braucht auch neben der Freiheit, die wir durch Loslassen als Haltung kultivieren können, auch eine tiefe Entsagung von der Selbstbezogenheit, die ich ständig mit mir trage.
Ja, und das braucht spirituelle Praxis. Jetzt ist evolutionärer Dialog ja auch etwas, was wir in der Arbeit von Enlightened Next jetzt über die letzten 15 Jahre entwickelt haben, was aus einer sehr intensiven Arbeit hervorgegangen ist, was wir in unseren Seminaren, in den Retreats, aber auch in unseren wöchentlichen, was wir Praxisabende nennen für spirituelle Evolution in den verschiedenen Orten in Deutschland gemeinsam praktizieren und etwas, das wir auch in die verschiedensten Arbeitsfelder, sei es Konferenzen, die wir gestalten, versuchen mit einzubringen. Was hier wirklich geübt wird, ist unser Wahrnehmen dieses dynamischen Prozesses, das einfach menschliches Potenzial immer ausmacht. in den Situationen, in denen wir zusammen sind, zusammen ins Gespräch kommen, zusammenarbeiten, zusammen sind, in welcher Form auch immer. Wir haben auch einfache Regeln für diese Übungszusammenhänge entwickelt. Und das sind wirklich ganz einfache Regeln, wie mehr daran interessiert zu sein, was ich noch nicht weiß, als das, was ich weiß. Und diese Grundregel, die einfach so auch eine Krücke ist, um so einen Prozess anzustoßen, spricht ja nichts anderes an, als dass wir unsere Aufmerksamkeit von all dem, was unsere Welt ausmacht, unsere Sicherheit, was ich glaube schon zu wissen, dass man sie aufmacht auf diese Dimension des Unbekannten, die immer entsteht, wenn Begegnung da ist. Wirkliche Begegnung hat immer eine Dimension des Unbekannten zwischen uns. Das heißt, wenn ich nicht hinhöre, nicht hinsehe auf etwas, was ich noch nicht weiß, dann sehe ich nicht, was zwischen uns passiert. Dann kann ich auch in keinen evolutionären Dialog eintreten, weil ich das, was zwischen uns gerade in diesem Augenblick sich als Potenzial eröffnet, das ist nicht von vornherein gegeben, es eröffnet sich, ich kann es nicht wahrnehmen. Aber da muss ich durch den Dickicht meiner Sicherheiten und meiner Gewissheiten durch, um in dem noch Nichtwissen etwas zu erkennen, das sich erst jetzt zeigt. Dieses Interesse, was eine zweite Regel ist, die wir hier immer wieder betonen, mehr an dem interessiert zu sein, was hier zwischen uns sich entfaltet, als das, was sich in mir, ist auch im Prinzip die gleiche Fokussierung auf das, dass etwas ist, das niemand Einzelner hier einbringen kann, sondern das aus dem, was wir gemeinsam einbringen, entsteht. Und der gemeinsame Fokus erlaubt es, hier wirklich Schritt für Schritt wohin zu gehen.
Das ist schön. Ich habe das irgendwie noch nie so genau gesehen, dass eigentlich all die Regeln, die kleinen einzelnen Regeln, wie zum Beispiel auch die einfache Regel, wirklich zuzuhören, alle eigentlich dich dahin bringen, dass du aus dir selbst und deiner eigenen Welt und diesem Dickicht, wie du es gesagt hast, hinausschaust.
Absolut, genau.
Das
Ich glaube, man kann diese Bewusstseinspraxis wirklich auch auf diesen Punkt festmachen. Es ist eine Bewusstseinspraxis, wo ich aus meiner Getrenntheit heraustrete in die Wirklichkeit wirklicher Begegnung. Und in dieser wirklichen Begegnung mich darauf einlasse, dass wir uns nicht nur in unserer Persönlichkeit begegnen, sondern in einem Miteinander, das sogar über uns hinausreicht, das letztendlich die Tiefen unseres gemeinsamen Menschseins ausmacht. Und wenn ich aus meiner Getrenntheit in diese gemeinsame Wirklichkeit eintrete, die eine lebendige Wirklichkeit ist, das ist nicht etwas, dass man sich zusammen philosophiert, sondern das in der Begegnung, in die Sichtbarkeit kommt, wenn ich hinsehe, dann bin ich in einer lebendigen Realität von Begegnung, von zwischenmenschlicher Begegnung, in der all diese Elemente, die innere Freiheit, die Freiheit der Wahl, dieser Bewusstseinsraum, diese Dimension, die in die Kontexte des Weltseins hineingeht, all das ist präsent. Und in der Weise, in der wir all das in unsere Bewusstheit mit einbringen, entsteht eine Tiefe und Dichte der Wahrnehmung, die eine vollkommen andere Dimension von Kreativität zwischen uns erlaubt. Und das ist unter anderem auch das, was die Qualität eines solchen Dialogs mit sich bringt. Ich würde gern jetzt auch die Zeit dafür verwenden, dass wir auch mit unseren Zuhörern ins Gespräch kommen, entweder per Telefon oder per E-Mail. Wir haben schon einige E-Mail-Anfragen, die uns hier erreicht haben. Ich sage mal die Telefonnummern durch. Sie können uns in Deutschland erreichen unter der Telefonnummer 0892 206 16 40. Sie können uns in der Schweiz erreichen unter 0343 508 03 89. In Österreich 072 088 08 77. Mit dem Einwahlcode jeweils 22 45 56 5. gefolgt von der Raute-Taste. 22, 45, 56, 5, gefolgt von der Raute-Taste. Wenn Sie eine Frage an uns haben, drücken Sie auch die Tastenkombination Stern 2. Mit der Tastenkombination Stern 2 können wir Sie hier an unserem Computerbildschirm im Studio sehen, dass bei Ihrer Telefonnummer jemand die Hand gehoben hat und wir können Ihre Telefonleitung freischalten. Das heißt, Sie machen sich erkennbar, dass Sie sich ins Gespräch einbringen wollen mit der Tastenkombination Stern 2. Ich werde aber jetzt einmal vorweg in eine der E-Mail-Fragen hier reingehen, damit wir auch genügend Zeit haben, falls sich jemand per Telefon meldet, das auch zu machen und mit der Stern 2 Taste sie sichtbar zu machen. Eine erste Frage, die uns hier erreicht, heißt: Lieber Katrin, lieber Tom, so wie ihr den evolutionären Dialog beschreibt, wird so klar, dass Dialogkultur sich völlig verändert. Anstatt dass Meinungen und Ansichten ausgetauscht werden und man herausfinden will, wer recht hat, geht es plötzlich darum, alle Meinungen fallen zu lassen und gemeinsam einen Raum zu kreieren, in dem sich Fenster zu einer neuen Möglichkeit öffnen. Ich kann richtig spüren, wie das nicht nur die Dialogkultur, sondern die Kultur, in der wir leben, verändern wird.
Ich finde das sehr treffend und ich finde das einen guten Zusatz, dass die Hörerin das noch reinbringt, dass sich wirklich die Kultur, in der wir leben, verändern wird. Und du hast es vorher auch schon ein bisschen im Nebensatz angesprochen, wie sich wirklich unsere Beziehungen miteinander in allen Bereichen verändern und dadurch natürlich auch das, was wir letzten Endes wirklich Kultur nennen, also die Gesamtheit unserer zwischenmenschlichen Beziehungen neue Werte kreieren wird. Wir werden neue Wichtigkeiten sehen. Wir werden uns verändern und dadurch auch im Miteinander das, ja, dem Priorität geben, was mehr Tiefe hat, was mehr Potenzial hat, was mehr Öffnung hat.
Schön, ich sehe noch niemanden, der sich hier per Telefon eingewählt hat, aber wir haben einige weitere E-Mail-Anfragen und ich werde hier noch eine weitere E-Mail-Anfrage aufmachen. Da schreibt ein Hörer: Ich fand den Hinweis von Tom sehr wichtig, was eigentlich der andere im Gespräch ist und dass wir ihn oder sie meist nur als Bestandteil unserer eigenen Welt wahrnehmen. Hier möchte ich gern auf den großen Martin Buber aufmerksam machen, der einen Teil seines Denkens genau diesem Problem gewidmet hat. Der andere, das Du, ist eben kein Objekt, sondern selbst ein Subjekt. Wir können ergänzen, ein bewusstseinsfähiges Subjekt, ein Zentrum von Bewusstseinsakten. Man wird ihm nicht gerecht, wenn man ihn nicht als Objekt, als Ding, wenn man ihn als Objekt, als Ding anspricht. Bubers Erforschung des Du-Phänomens könnte man so vielleicht als Bestandteil der Entdeckung der Bedeutung von Bewusstsein in der Kommunikation sehen. Absolut. Absolut. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, nachzuvollziehen, was hier der Hörer schreibt. Den Unterschied, den anderen nicht als Objekt, sondern als Du wahrzunehmen. Um jemand als Du wahrzunehmen können, muss ich die Subjekthaftigkeit des anderen wahrnehmen. Als Objekt ist er einfach ein Objekt, und es ist vollkommen egal, dass er auch ein Subjekt ist. Er ist einfach ein Objekt meiner Welt, meiner Wahrnehmung. Wenn ich aber jemanden dir in die Augen sehe und wirklich erkenne, ich glaube, dass das ist, was der Buber anspricht, du bist ein Du. Das heißt, du bist für dich ein Ich. Trifft man sich auf einer Dimension, die nichts mehr mit Objekthaften zu tun hat. Da ist etwas in der gemeinsamen Subjekthaftigkeit und in der gemeinsamen Bewusstseinsfähigkeit, was einen ganz anderen Raum aufschließt. Und insofern ist das wirklich ein sehr wichtiger Hinweis, den der Hörer hier gegeben hat.
Ja, sehr schön. Also für mich ist das Verständnis dann davon, dass in dieser Subjekthaftigkeit einerseits das ungeteilte präsent ist und gleichzeitig die Individualität, die dieses Ungeteilte ausdrücken kann.
Absolut, diese Individualität ganz besonders mit dieser Qualität des Subjekthaften. Dass hier jemand ist, der genauso ich sagen kann, wie ich sagen kann. Wobei Buber ja noch was sagt, was ich ja auch sehr spannend finde. Er sagt, dass jede wirkliche, tiefe Ich-Du-Beziehung eine Dreierbeziehung ist. Nämlich eine Ich-Du-Beziehung wird erst zur tiefsten Form der Ich-Du-Beziehung, wenn in dieser Beziehung Gott, und das ist Buber in seiner jüdisch-mystischen Sprache, Gott Teil dieser Beziehung ist. Und ich würde sagen, aus einer evolutionären Spiritualität kann man durchaus sagen, Gott in Bewegung. Diese Entfaltung des Göttlichen, um in seiner Sprache zu bleiben, das Teil unseres Menschseins und Teil unserer Beziehung ausmacht. Und wenn das Teil menschlicher Beziehung ist, eher das Radikal, was menschliche Beziehung sein kann. Wir haben hier eine Hörer oder eine Hörerin, die sich hier eingewählt hat, die wir jetzt freischalten können. Ja, hallo, Sie sind, Ihr Telefon ist freigeschalten.
Hallo Tomalek, Katrin ist Frank.
Hallo. Hallo Frank.
Schön. Was ihr jetzt aufgebaut habt, ist für mich wieder dieser Bogen, der mich jetzt auch erinnert an das letzte Wochenende, das ich erlebt habe in Bad Kissingen, wo die Dialogkultur eigentlich eine Monologkultur war. Und ich sehe jetzt schon, dass auch solche Veranstaltungen, wo heute Vorträge gehalten werden, in einem dialogischen Vorgehen ihr ganzes Potenzial entfalten können. Monologisch geht das gar nicht. Und ich merke das auch jetzt hier, wenn ich zuhöre, wie bei mir die Impulse kommen, daran teilzunehmen. Was mir natürlich nicht möglich ist, ist, dass es freigeschaltet ist. Und da habe ich den Unterschied nochmal wahrnehmen können. Ja, es staut sich bei mir was auf, was teilnehmen will, was da Impulse reinbringt. Und das ist in unserer Gesellschaft bisher gar nicht so möglich. Und da kann ich sehen, welches ungeheure Potenzial da eigentlich, wenn wir es nicht so machen, verloren geht.
Genau.
Ja, das ist total schön, was du ansprichst. Das ist das, was ich vorhin auch mit dem Wort Zug besprochen habe. In diesem Raum ist dieser Zug. Und wenn Bewusstsein berührt ist von dem, was hier sich öffnet als Möglichkeit, ist sofort dieser Impuls da, den du beschreibst. Du willst einfach teilnehmen, weil das, was teilnehmen will, ist genau das, was sich hier als sich selbst erfährt.
Du hast aus dem
einen, genau das ist auch wahr.
Ja. Du hast aus dem eine der Grundregeln, die wir bei diesen emotionären Dialogen immer wieder aufstellen, hier mitformuliert, die schlicht und einfach heißt, sich aktiv einzubringen. Und das klingt, ja, das klingt so trivial, natürlich, sich einbringen, aber sonst, aber so trivial ist das Ganze nicht. Und du hast auch den Punkt meines Erachtens richtig angesprochen. Das Erstaunliche, das immer wieder erstaunlich ist, die Welt ändert sich radikal in dem Augenblick, wo ich den Zuschauerplatz oder den Zuhörerplatz verlasse und mich einbringe. Und dieses evolutionäre Element, das die Grundlage des evolutionären Dialogs ist, lebt in der Aktivität. Es kann im Zuhören nur von außen wahrgenommen werden. Die Innenwahrnehmung eröffnet sich aus ganz offensichtlichen Gründen in dem Augenblick, indem ich in die Aktivität gehe. Leben und Evolution ist aktiv. Sie lebt nicht im Zuhören und Zuschauen, Das heißt nicht, dass es nicht sehr, sehr wohl auch die Möglichkeit des aktiven Zuhörens gibt, aber da ist eine besondere Qualität des Sich-Einbringens in konkreten Gesprächssituationen, die eine ganz andere Dimension von Dynamik eröffnen. Wir erleben es immer wieder in Gesprächen. Es gibt zwei Augenblicke. Das eine ist, wo eine kritische Masse erreicht ist in einem Gespräch, wo auf einmal ein Gespräch, weil genügend sich aktiv einbringen, selbsttragend wird. Es gibt so einen Punkt, wo das Gefühl hat, das Gespräch muss getragen werden. Auf einmal wird es selbsttragend. Und ich weiß, keine Ahnung, wo diese kritische Masse ist, aber man nimmt sie wahr. Irgendwann kippt das und das Ganze wird selbsttragend. Und dann gibt es noch etwas, und das wird gar nicht so oft erreicht. Das ist, wenn ganze Reihe geschlossen ist, wenn sich der Letzte und die Letzte auch noch mit eingebracht hat, dann entsteht etwas im Dialog, wenn wirklich alles Beteiligte in der Aktivität ist und noch eine ganz andere Dimension des Miteinanders entsteht. Ich kann es nicht genau auf den Punkt bringen, was es ist, aber der Unterschied ist immer radikal wahrnehmbar.
Ja, danke fürs Einbringen, denn es
Ich
ist.
glaube, jeder, und so ist es mir gegangen, wenn ich im.
Ja.
Ich hab noch einen Punkt dazu, der
Ja.
sehr,
Ja.
sehr interessant ist, wenn ich das nämlich erfahren habe, viele von den Sendungen nicht live mithören konnte. Und als ich sie dann hörte und wirklich aktiv dann in dem Archiv zuhörte, immer dieser Impuls war, oh, jetzt müsste ich mich ja gleich da mal einbringen. Und dann merkte ich, es geht ja gar nicht, es ist ja ein Archiv. Und an dieser Stelle kann auch jeder das überprüfen, mal schauen, wie das einem geht, wenn man wirklich aktiv zuhört in den archivierten Sendungen und gucken, wann dieser Impuls kommt. Und da entsteht nämlich auch, wie man aber Archiv entsteht dann wieder dieses Potenzial und ist dann sichtbar,
Das ist cool.
zum Ausdruck kommen möchte.
Sehr schön.
Dankeschön.
Danke euch.
Danke. Noch eine Frage per E-Mail, die uns erreicht hier. Schreibt, ich glaube, es ist ein Zuhörer. Was denkt ihr, wenn sich mehr als zwei Personen in ein Gespräch begeben, kann es gut sein, dass zwei davon in einer gemeinsamen Realität kommen, aber jemand anders ausgeschlossen bleibt? Wie können wir uns gemeinsam gut auf ein gemeinsames Gespräch einstimmen, dass sich niemand ausgeschlossen fühlt?
Ja, ich glaube, ich kann nur von meiner eigenen Erfahrung sprechen. Natürlich ist jede Situation anders. Aber in dieser Art von Dialog wirst du auch merken, dass du eben genau dessen dir bewusst wirst, ist hier alles, was in dem Raum zu diesem Potenzial dazugehört, wirklich in Bewegung oder nicht. Und man wird sehr, sehr aufmerksam, sehr, sehr wach. Und es entsteht auch ein sich unterstützen in dem, denn dieses Bewusstsein, dieser Raum, der will von allem.
Schön, wir haben auch noch einen Zuhörer oder eine Zuhörerin, die uns aus Berlin sich telefonisch melden möchte und wenn wir die kurz freischalten.
Ja, hallo Tom, hallo Katrin, hier ist Sabine.
Ja,
Hallo.
als ich jetzt euch so zugehört habe, ihr habt auch gesprochen von dem sich einbringen und in Beziehung gehen, mir ist da zugekommen, das ist ja etwas, da entsteht auch eine Kultur, ich möchte es mal nennen, die Kultur des Gebens. Das ist, wenn ich mich einbringe, wenn ich mich wirklich in einen Dialog, auf einen Dialog einlasse, dann bin ich sozusagen in dem Modus des Gebens. Und das ist für mich etwas, was ich ganz wichtig darin finde, weil ich nenne es deswegen auch Kultur. Wir kommen sozusagen aus diesem Empfangen und Nehmen und ich sag mal aus diesem Passiven heraus. Und dass diese Aktion, die da ja die das was auch ihr als Bewegung genannt habe, das ist, da gebe ich mich auch hin und gebe auch etwas zurück, was ich ja durch meine Lebenserfahrung oder all das auch selbst empfangen habe, und ich kriege die Möglichkeit, etwas zurückzugeben. Das finde ich auch etwas ganz Schönes da drin. Also ich wollte es einfach mal so benennen.
Nee, das ist eine spannende Dimension, die du hier reinbringst. Und es ist vielleicht noch eine weitere Zuspitzung dessen, was wir vorher mit Aktivität gemeint haben. Weil du hast natürlich vollkommen recht, es ist nicht nur eine Aktivität, es ist eine gebende Aktivität. Es ist ein Sich-Geben. Und vielleicht ist das wirklich eine Tiefendimension, dass wir hier ansprechen, dass man einfach sagen kann, gelebte Evolution lebt aus unserem Geben. Sie kann aus keinem anderen Ort kommen als unserem Sich-Eingeben, sich unserem Geben. Und gerade auf der Ebene einer bewussten Evolution, ich rede nicht von einer biologischen Evolution oder einer mineralischen Evolution, auf der Ebene einer bewussten Evolution braucht es dieses Sich-Eingeben, Sich-Geben und dieses gemeinsame Sich-Eingeben und dieses gemeinsame Sich-Dem Prozess hingeben, dass diese Dimension, die wir eine evolutionäre Dimension nennen, wirklich aufmacht.
Ich finde die Kombination auch noch ganz wichtig, weil sich dem Eingeben, aktiv geben, kann auch in unterschiedlichster Form, kann auch aus dieser Trennung heraus passieren, aber ihr habt beide den Zusammenhang gegeben zwischen aktiv geben und sich dem Prozess hingeben. Und in dem kommen ja auch noch ein drittes Wort dazu, und zwar das, was ich schon bereits weiß, auch in einer gewissen Weise aufgeben. Also dieses Wort geben ist hier sehr, sehr bedeutsam.
Schön.
Ja, danke.
Danke auch. Wir sind auch am Ende unserer Sendezeit hier angekommen.
Vielen Dank allen Zuhörern und sich Einbringenden.
Vielen Dank und noch einen schönen, warmen Sommerabend. Auf Wiederhören.
Wiederhören.